bis dein Haus kommt, wie du bist. Egal woher, du wirst vermisst. Hier wohnt dein Traum, der uns vereint. Wir sind ein. Wir sind auf dem Weg in ein neues Land. Wir schauen auf den, der uns vereint. Wir sind ein. Die Lichter der Hoffnung inmitten der Nacht. Vereint in den Glauben. Sind ein Teil von dieser Generation, die von Jesus bewegt, aufsteht und lebt, aufsteht und lebt, weil Liebe alles möglich macht. Gehen Türen auf, sind unbewacht. Hier wohnt ein Traum, der uns vereint. Wir sind ein. Wie Lichter der Hoffnung inmitten der Nacht. Vereint in den Glauben an den Gott, der sind ein Teil von dieser Generation, die von Jesus bewegt, aufsteht und lebt, aufsteht und zusammen in Liebe und in Einheit stehen wir hier vor dir, dem Herrn der Herren. Wir gehören zusammen in Liebe und in Einheit stehen wir hier vor dir, dem Herrn der Herren.
Willkommen an alle Helden, die sich rausgetraut haben und hier sind. Wir freuen uns riesig, dass ihr hier seid, um mit uns zu feiern, dass es Gott gibt. Denn wir sind als Christen hier zusammen, als Christen in Dortmund, weil wir einfach glauben, dass Gott frei macht und dass er mit uns hier heute zu tun hat und jetzt auch hier ist. Das ist für manche vielleicht ganz komisch, Glaube schon mal gehört, Glaubensbekenntnis auch, Kirche manchmal. Das nächste Lied, was wir singen, ist das Glaubensbekenntnis. Ich möchte euch herausfordern, das bewusst zu singen. Kennt jeder, aber was singt man da eigentlich? Was sagt man eigentlich? Glaubst du das? Ist das komisch? Hast du mal gewusst, was es heißt und es vergessen wieder? Ich fordere dich heraus. Überleg mal, bete mal mit, überleg, was du singst. Und wenn du Fragen hast, wenn du denkst, nee, also diese Zeile, das glaube ich eigentlich nicht, bleib dran, das lohnt sich. Ich sage das jetzt schon mal. Es gibt hier nächsten Monat einen Elementarkurs. Das ist für alle, die Lust haben, nachzufragen, die kritisch sind, die manche Stellen nicht kapieren und einfach sagen, okay, es könnte zu wichtig sein, ich will's wissen. Das ist der Elementarkurs. Hinten liegen die Zettel aus, ihr könnt die bekommen. Hört mal in euch rein, ob ihr Fragen habt. Dafür ist die Zeit da und ja, ich möchte noch mit uns beten, bevor es weitergeht und den Gottesdienst unter Gottes Segen stellen. Lieber Vater im Himmel, wir glauben, dass du da bist und wir glauben, dass du uns liebst und bei jedem Einzelnen weißt, was er gerade denkt, wo er steht und du liebst jeden hier. Es ist egal, welche Zweifel, was im Leben ist, was nicht okay ist. Hab Dank, dass wir hier ankommen dürfen, dass wir bei dir willkommen sind und sprich uns da an, wo es für uns wichtig ist. Hab Dank, dass du da bist. Amen.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaube an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen,
Gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit.
Ich glaube an deinen Namen.
Jetzt kommt ein Lied. Das ist mehr so ein Vortragslied. Und ich möchte gerne was dazu sagen. Diesen Sommer habe ich mich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, sozusagen. Es geht dabei um mich. Ich bin ziemlicher Perfektionist. Das Problem ist, im Glauben vor Gott ist niemand perfekt. Ja, und ich habe diesen Sommer mit vielen Leuten geredet und ich habe gelernt, wir müssen wachsen. Und wir dürfen wachsen, also wir dürfen uns Zeit lassen dabei. Wir haben ein ganzes Leben lang. Und es geht nicht darum, anzufangen und sofort am Ziel zu sein, sondern es geht um den Weg dorthin, mit Gott als Ziel.
Ich bin auf einer Reise und bin noch nicht ganz da. Ich bin noch nicht, ich werde, noch ist hier nichts perfekt. Ich bin auf der Suche und du hast mich entdeckt. Und ich kam so weit ich kann, ich sehe so weit ich will. Denn der Himmel steht mir offen, weil ich Himmel in mir fühl. Du bist mein Ziel, meine Leidenschaft. Du bist mein Weg, du bist meine Kraft. Und ich suche dich, lauf auf dich zu, lass alles hinter mir. Du bist hier, du bist mein Ziel. Ich verstehe deine Wege mit mir nur im Blick zurück, aber leben muss man vorwärts gehen. Und du gehst leise mit. Ich steck mir neue Ziele, oh, voller Leidenschaft. Was gestern war, das stört nicht mehr. Herr, gib mir deine Kraft. Und ich lauf so weit ich kann. Ich seh so weit ich will. Denn der Himmel steht mir offen, weil ich Himmel in du bist mein Ziel, meine Leidenschaft. Du bist mein Weg, du bist meine Kraft. Und ich suche dich, lauf auf dich zu, lass alles hinter mir. Du bist hier. Du bist mein Ziel.
your renown. I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven, and your melody I bow as your love in wave after wave crashes over me, crashes over me, for you are for us, you are not against us, champion of heaven, you made a way for all to enter in. I have heard you calling my name. I have heard the song of love that you sing.
You make me brave.
for you are for us. You are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in.
Wenn ich euch musizieren höre, vor allem wenn ich die Gitarre höre, dann macht mir das richtig Mut, damit noch anzufangen, mit meinen 57 Jahren. Aber ich glaube, das wird nichts mehr, deswegen lasse ich das lieber und halte eine Predigt. Und mein erster Gedanke zu dieser Predigt, der ging so, ich war unterwegs und ich dachte, Mensch, da sollst du predigen, was sagst du denn? Ist ja immer wichtig, dass man irgendwas zu sagen hat. Und ich überlegte und dann kam mir so der Gedanke, endlos, endlos, grenzenlos. Und ich dachte, was ist los? Und da habe ich weiter drüber nachgedacht und ich stieß dann auf einen Bibelvers. Und den lese ich euch vor, der steht im Timotheusbrief im 1. Kapitel. Jesus hat mir seine Gnade im Überfluss geschenkt und mit ihr den Glauben und die Liebe, die aus der Verbindung mit ihm erwachsen. Gut, da war ich also schon ein Stück weiter, grenzenlos und dann dieses Bibelwort und darin geht es um Gnade. Das steht ja hier sehr zentral in diesem Vers. Und da habe ich mir gedacht, okay, das mag das Thema sein, das mal dran ist, darüber zu sprechen. Gnade, was bedeutet das überhaupt, dieser biblisch-theologische Begriff? Und ich habe mir dann weiter überlegt, wie machst du das denn didaktisch, damit dir die Leute an einem heißen Tag, wenn die da alle mit den Fächern sitzen, dir nicht vollkommen wegdriften. Also habe ich mir überlegt, ich beziehe euch mit ein, wir machen eine Plenumspredigt. Das sieht so aus, ich werde euch dann und wann ein paar Fragen stellen und ihr werdet das, was ihr meint, einfach mir herüberrufen. Und ich gucke dann mal, ob ich was damit anfangen kann oder nicht. Ich habe mir natürlich auch ein paar Gedanken im Vorlauf gemacht, aber ich finde es immer inspirierend, wenn wir in Gruppen was gemeinsam machen und oftmals bringt uns Gott damit auf richtig gute Gedanken. Gnade, ein ganz zentraler Begriff, deswegen habe ich den in die Mitte in meiner Präsentation geschrieben, dick und fett und rot. Und jetzt werden wir ein paar Worte dazu finden, die das genauer beschreiben, was es denn mit der Gnade so auf sich hat. Und da seid ihr jetzt direkt gefordert. Erster Gedanke, wenn es Gott gäbe, wie müsste er sein? Wenn es Gott gäbe, wie müsste er sein? Vielleicht wird der eine und andere sagen, ich kenne ihn schon. Ich kann dir nicht sagen, wie er sein sollte, sondern wie er ist. Und dennoch, lasst uns das mal zusammentragen. Ihr habt ja auch vielleicht Freunde, die über den Glauben reden, vielleicht auch aus einer anderen Religion. Oder ich kann mir auch gut vorstellen, hier sitzen ein paar Leute, die jetzt keinen Glauben haben und dieses Glaubensbekenntnis, das wir eben gebetet haben, nicht so ganz mitsingen konnten. Also, wenn es Gott gäbe, wie müsste er sein?
Allmächtig.
Geduldig, nicht so schnell. Allmächtig. Also ein Allsatz. Und mächtig, also stark und umfassend. Geduldig, sagst du. Passt ja zum Allmächtigsein. Wer von euch hat allmächtig viel Geduld? Okay, da sind wir ja unter uns. Schon mal gut. Dann war noch ein anderer Gedanke. Allgegenwärtig, also allumfangend. In jeder Situation des Lebens, haben wir eben schon mal gehört, wurde da gesagt, Gott ist bei mir. In jeder Situation des Lebens. Allgegenwärtig. Noch mehr? Fair. Fair. Fair handelnd fällt mir dazu ein. Fair trade. Und wir erwarten von Gott, dass er fair mit uns umgeht. Also ein fair handelnder Gott ist keiner, der uns fallen stellt. Mhm. Noch was? Wohlwollend, also zugewandt. Wohlwollend klingt schon soft, wohlwollend, zugewandt, ja? Oh, breite Schultern, jede Menge vergeben können. Okay, soweit mal so gut. Wir haben Gedanken über Gott und wir sagen, Mensch, wenn es Gott gäbe, dann müsste er so und so sein. Und damit folgen wir natürlich Überlegungen, vielleicht auch einem persönlichen Idealbild. Der Apostel Paulus in diesem Text, in diesem ersten Timotheusbrief, der erzählt auch was von Gott. Und zwar sagt er, ich kannte Gott nicht. Das ist deswegen so besonders, als der Paulus das schreibt im selben Brief, ich kannte Gott nicht, da war er mit Gott schon ganz lange unterwegs. Paulus war hochgebildet, er war Pharisäer, er kannte also das Alte Testament hoch und runter. Und trotzdem sagt er, ich kannte ihn nicht. Und so kann es uns ja auch gehen. Gott müsste so sein, aber kenne ich ihn? Und kenne ich ihn so? Und wie ist er wirklich? Paulus fand dann einen ganz neuen Zugang zu diesem Gott. Und diesen Zugang, den beschreibt er in dem Vers 16. Da lesen wir, in dem Vers 6. Gnade und Erbarmen und Frieden sei mit dir von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und in dem Vers 16, deshalb hatte er gerade mit mir Erbarmen und wollte an mir als Erstem seine ganze Geduld zeigen. Er wollte an mir ein Beispiel aufstellen, was für Menschen künftig durch den Glauben, das Vertrauen auf ihn zum ewigen Leben kommen können. Also ein Segen für den Timotheus, an den er diesen Brief schreibt. Und dann sagt er, und Gott ist ausgerechnet mir barmherzig entgegenkommen. Ausgerechnet an mir wollte er zeigen, wer er ist, damit wir nicht nur unseren Gedanken überlassen sind, wie denn Gott sein könnte, wenn er wäre, sondern wie er ist. Dazu fiel mir sofort das Stichwort grenzenlos ein. Und da wusste ich, hatte ich eben schon mal erwähnt, ja, Gnade, das hat was mit Grenzenlosigkeit zu tun. Grenzenlos mir zugewandt. Für den Apostel Paulus war das ein völlig neuer Zugang zu seinem Gott und auch zu seinem Gottesbild. Und vielleicht brauchst du auch einen ganz neuen Zugang zu Gott, wenn du darüber nachdenkst. Und diesen Zugang, den möchte dir Gott erschließen und dazu gebraucht er seine Bibel. Wenn wir als Christen vom Glauben an Jesus Christus reden, wenn wir ihn kennenlernen wollen, dann müssen wir in diesem Buch nachlesen. Als Christen glauben wir, dass Gott sich darin ausgesprochen hat, dass er sich hier offenbart hat. Und auf diese Offenbarung kommt es an. Ohne dieses Wort Gottes als Grundlage kann man sich jede Menge Gedanken machen. Die sind teilweise gut, manche sind auch intelligent, manche nicht so. Aber spielt eigentlich gar keine Rolle. An Gott zu glauben, wie Jesus das tat, bedeutet in der Bibel, in seiner Offenbarung nach ihm zu suchen. Und da erscheint dann dieses Wort der Gnade ganz besonders groß und da seid ihr wieder dran. Wo kommt in der Alltagssprache dieser Begriff Gnade denn vor? Wo verwendet ihr den noch so, wenn ihr unterwegs seid? Oder wo hört ihr denn am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, in der Ausbildung? Gnade dir Gott! Ja, eine herrliche Drohung. Die ist doch so richtig erfrischend in der Hitze des Tages. Gnade dir Gott. Und das bringen wir eigentlich immer dann, wenn wir merken, unser Arm reicht zu kurz, also bis zu deinem Kinn reicht es nicht. Und dann sage ich dir Gnade Gott. Okay, was noch? Gnade vor Recht, genau, mehr so aus dem juristischen Zusammenhang. Gnade vor Recht, eigentlich wäre es ja Recht, dir den Kopf abzureißen, aber heute geschenkt. Was noch? Gnade? Ja, begnadeter Fußballer, begnadete Musiker, begnadete Ping-Pong-Spieler. Begnadigung in der Rechtsprechung, genau. Okay, also auch da wieder eine juristische Kategorie. Fällt euch noch was ein? Gnadenlos günstig, das ist doch ein Werbespruch. Gnadenlos günstig, super. Genau, also das führt uns eigentlich zum Zentrum dessen, was die Bibel unter Gnade versteht. Nämlich gnadenlos günstig bedeutet so viel wie mehr geht nicht. Und genau das meint die Bibel, wenn sie von der Gnade Gottes spricht. Mehr geht einfach nicht. Mehr geht nicht. Und von diesem Gedanken war der Paulus fasziniert, und von diesem Gedanken ist er auch nicht mehr losgekommen. Wenn wir von Gnade sprechen, dann ist es ja meist so, also Schüler sagen zum Beispiel ihren Lehrern, Schulabschlusszeugnis, irgendwas, und dann sagst du, so ein bisschen flehentlich kommt das meist, nun seien Sie doch mal gnädig. Also eine 5 habe ich schon, 2 kann ich mir leisten, aber die dritte, das muss nun wirklich nicht sein. Seien Sie doch mal gnädig. Und dann dreht die sich einmal um die Achse und sagt, ist ja eigentlich ein netter Kerl. Und gut. Gnade hat es für uns ganz häufig mit Grenze zu tun. Gnade hat immer seine Grenze. Die Begnadigung, das kann so gut ausgehen, das kann aber auch anders ausgehen. Ne? Glück oder hinten anstellen. Ne? Gnade ist also immer etwas sehr Begrenztes, was wir erleben. Etwas nicht Vollkommenes. Und ganz im Gegensatz dazu spricht die Bibel von der Gnade Gottes als etwas Grenzenlosen. Und der Paulus, ich hatte das eben schon mal vorgelesen, sagt hier ja, so beginnt dieser Brief, Gnade und Erbarmen und Frieden sei mit dir von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gnade, Erbarmen und Frieden, das ist wohlwollend. Und das hängt eng miteinander zusammen. Wenn Gott gnädig ist, dann hat das was mit Frieden zu tun, mit innerem Frieden. Auch mit äußerem Frieden. Und es hat was mit Erbarmen zu tun, also mit Barmherzigkeit. Ich ziehe nicht durch. Im Gegenteil, ich gebe dir viel, viel mehr, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Paulus, seine Vorstellung von Gnade Gottes ist also eine überfließende Zuwendung. Gnade im Überfluss. Und für Paulus hat das eine Bewusstseinsveränderung bedeutet. Und das kann für dich auch dran sein, dass du, wenn wir jetzt weiter über Gnade Gottes nachdenken, in deinem Bewusstsein, in deinem Denken eine kleine Kurve nehmen musst. Nämlich die Kurve, dass aus biblischer Sicht Menschen alle auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Alle Menschen, du, ich, alle, die wir hier sitzen. Und das verbindet die Bibel mit dem Gedanken, und das ist der Glaube, den wir als Christen teilen, dass wir ursprünglich mit Gott zusammen waren, aber uns von ihm entfernt haben. Das nennt die Bibel Schuld oder Sünde. Wir sind getrennt von ihm. Es gibt keine unzerbrüchliche Gemeinschaft mehr zwischen uns und Gott. Und wenn dir ein Bild besser hilft, das ist so, als würdest du auf einen Abgrund, auf einen Wasserfall zutreiben. Es ist ein Abriss der Beziehung, und das ist das, was uns am Ende des Lebens erwartet, wenn wir nicht mit Gott klarkommen. Abriss der Beziehung, das wäre doof, finde ich. Wenn Gott am Ende meines Lebens sagt, Beziehung mit mir ist dir nicht mehr möglich. Du hast das Evangelium gehört, du hast es mehrfach gehört, du hast es auch verstanden, aber du hast dich dem nicht geöffnet. In der Bibel gab es viele Formen dieser Wiederherstellung. Die Menschen haben sich bemüht, diesen Bruch, diesen Abriss zu überwinden, also über den Abhang hinwegzukommen, in Gemeinschaft mit Gott wiederzutreten. Und das taten die Pharisäer ganz besonders intensiv. Und die hatten dazu eine super Methode entwickelt, nämlich die, dass sie alle möglichen Gesetze befolgten. Und sie hielten sich ganz streng an diese Gesetze und sagten, ich halte diese Ordnung ein, ich gehe genau on the line. Und wenn ich darauf bleibe und nicht zur linken zur rechten abweiche und nicht zur linken, dann bin ich im grünen Bereich, bin ich ganz sicher bei Gott. Andere Leute sagen heute, ja, wenn ich meine Familie habe, die mir ganz nahe steht, dann bin ich im grünen Bereich. Da bin ich sicher, da fühle ich mich geborgen, da kann mir nichts mehr passieren. Der eine oder andere sagt, ich habe eine super Lebensversicherung, mir kann nichts mehr passieren. Wieder andere bauen ein Haus und sagen, das ist auf Stein gebaut. Oder wie heißt diese Firma? Schwäbisch Hall. Genau, danke für die Werbung. Schwäbisch Hall. auf diese Steine kannst du bauen. Also irgend auf einen Stein bauen wir. Und die Menschen damals eben zur Zeit des Paulus und seine Kollegen waren das, Pharisäer, die bauten auf das Gesetz. Sie bauten darauf, dass sie sich vor Gott korrekt verhielten. Und in der christlichen Ausprägung heute sieht das manchmal so aus: Ich bin ganz fleißig dabei, ich lasse mir nicht zu Schulden kommen, ich engagiere mich volle Pulle. Der Paulus sagt seinen Kollegen, Vers 7 im selben Kapitel: Sie wollen Lehrer des göttlichen Gesetzes sein, aber sie wissen nicht, was sie sagen und haben keine Ahnung von dem, worüber sie so selbstsicher ihre Behauptungen aufstellen. Muss man sich mal vorstellen, das sind Menschen, die leben die ganze Zeit mit Gott und der sagt, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Keinen Dunst von dem, worüber ihr so selbstsicher Auskunft gebt. Und weshalb haben die keinen Dunst und keine Ahnung, wovon sie so selbstsicher reden? Weil sie die Gnade Gottes nicht begriffen haben, weil sie sich nicht auf Gott mit Haut und Haaren einlassen und auf sein Versprechen überfließender Zuwendung. Wieso ist das Ganze glaubhaft, was hier gesagt wird? Für mich ist die Bibel nicht deswegen glaubhaft, weil sie nur gute Gedanken enthält. Ich lese da paar auch Gedanken drin, die verstehe ich nicht, manchen will ich auch nicht folgen, manches ist mir fremd. Und wenn ich andere Bücher lese, sage ich, die sind auch nicht dumm. Wenn ich andere Religionen mir anhöre, sage ich, die sind auch nicht alle blöd. Geht im Grunde immer um dieselben Themen, der Geburt des Lebens und des Lebens nach dem Tod, der Vergebung, der Versöhnung unter den Menschen. Ideen, die viele Religionen miteinander verbringen. Aber warum ist also die Bibel glaubhaft? Für mich ist sie deswegen glaubhaft, weil ich an Jesus glaube. Ich glaube nicht an die Bibel. Ich vertraue dem, was hier drin steht, aber ich glaube nicht an die Bibel. Denn das ist ein Ding. Und Gott und Jesus Christus ist eine Person. Ich kann nicht an eine Sache glauben. Ich kann nur einer Person vertrauen. Denn nur mit dieser Person kann ich Umgang haben. Ich bete die Bibel auch nie an. Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr nie gemacht. Und das heißt, ihr glaubt auch nicht an die Bibel, sonst würdet ihr sie anbeten. Wir beten Jesus Christus an, den Vater im Himmel, den Heiligen Geist. Aber kein Buch. Und deswegen ist die Bibel und der Glaube an Jesus Christus nicht gnadenlos, sondern gnadenvoll. Denn hier geht es nicht um Buchstaben, hier geht es nicht um Gesetze, sondern hier geht es um einen, der sich ganz und gar für uns eingesetzt hat. Ich möchte das an einem Beispiel erzählen. Stell dir vor, also ihr müsst jetzt so ein bisschen Fantasie entfalten, ja? Stell dir vor, du steigst in einen großen Fluss, sagen wir die Ruhr. Und du bist in der Ruhr und die hat richtig Strömung und du fängst an zu schwimmen und du merkst, Mensch, gegen die Strömung komme ich nicht an, also schwimme ich mit der Ruhr und irgendwann wird es ans Ufer kommen. Aber du stellst fest, nee, klappt nicht so richtig, ich komme nicht ans Ufer. Du merkst, deine Kräfte lassen nach. Kannst du dir das vorstellen? So leichten Badenkram, boah, super, ey, gleich schlecht. Und dann, wie es der Zufall will, treibt da so ein dicker Holzbalken an dir vorbei. Und du greifst dir den, hältst dich daran fest, an diesem Baumstamm und sagst, super, der trägt mich, ganz sicher. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Da hörst du plötzlich, und jetzt übersteigen wir das Bild der Ruhr, du hörst plötzlich das Rauschen und du kommst näher und näher und du merkst, Mensch, das ist ein Wasserfall. Und dieser Wasserfall ist vielleicht ein richtig tiefer Wasserfall. Und jetzt sind wir mal am Amazonas oder so. Also Niagara-Fälle, stelle ich mir so vor. Also du hängst an deinem Balken und treibst auf deine Ruhr, der Ruhr deines Lebens, diesem Abhang entgegen. Und du klammerst dich an diesem Balken fest und hältst dich daran fest und sagst, der trägt. Das ist mein Bild für das, was Gnade in der Bibel beschreibt. Paulus sagt den Leuten, seinen Zuhörern, ihr seid wie Leute, die sich an Baumstämme festklammern. Ihr treibt durchs Leben und ihr klammert euch an Sachen fest, von denen ihr glaubt, dass sie euch Halt geben. Und das funktioniert sogar eine Zeit. Aber das funktioniert so lange nur, bis dieser Wasserfall kommt. Und wenn du den ganz fest umklammerst, deinen Baumstamm, und du treibst auf den Wasserfall zu, wird er dich retten, dein Baumstamm, deine Rechtschaffenheit, dein Engagement, deine Familie, deine Bildung, dein Sparkonto. Ich gehe weiter in meiner Traumgeschichte. Ich treibe also mit meinem Balken, an dem ich hänge, und dann sehe ich, dass in die Ruhr vom Ufer her ein Ast hineinragt, vom Ufer her, und nicht so tief über der Wasseroberfläche hängt. Und ich werde mit meinem Baum genau darunter durchsausen. Und er kommt näher auf mich zu, dieser Ast, und ich sehe, Mensch, da ist ein Ast, sagenhaft. Und ich klammer mich an meinem Baumstamm auf den Abhang zu und sage, hier bleibe ich, hier bin ich sicher. Nicht so furchtbar gescheit. Gescheiter wäre es, den Baumstamm loszulassen und nach dem Ast zu greifen. Mein Bild ist, ich denke, wir treiben manchmal durchs Leben und wir klammern uns an Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns tragen, und eine Zeit lang tun sie es auch. Aber richtig blöd ist, wenn du diesen Ast verfehlst, deinen Balken nicht loslässt und danach greifst. Das ist ein Bild für das, was die Bibel mit Gnade Gottes beschreibt. Da ragt vom Ufer, quasi von der Himmelsfestung Gottes her, ein rettender Ast in deine Lebensbahn hinein. Und es kommt darauf an, dass du das loslässt, an das du dich festklammerst, um nach dem zu greifen, was Jesus dir an Rettung schenkt und an Halt gibt. Also Gnade ragt von Jesus her in dein Leben hinein. Und das ist, was uns untereinander verbindet. Gnade Gottes hat es nicht zu tun mit ein Auge zudrücken, sondern Gnade Gottes hat es bei Paulus wie bei uns damit zu tun, dass wir uns selbst erkennen, dass wir uns selbst wahrnehmen und dass wir die Chance ergreifen, nach Gottes Gnade zu fassen. Und Gnade fühlt sich an wie angenommen sein, wie ein Nachhausekommen. Gnade fühlt sich an wie, ich habe nicht ständig das Gefühl, nicht zu genügen. Ich habe nicht mehr ständig das Gefühl, Gott nicht zu genügen. Ich habe auch nicht ständig den Antrieb, noch mehr tun zu müssen. Sondern ich schwimme in der Ruhe meines Lebens und bin unentwegt an einem festen Band, das zum Himmel durchreicht. Das verbindet uns. Auch wenn wir miteinander umgehen, ich denke, wer erfährt, dass Gott ihm gnädig ist, der ist gnädig mit sich selbst. Barmherzig, mild, freundlich. Und wo wir das erfahren, sind wir in der Regel auch gnädig mit anderen Leuten. Großzügigkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Großzügig sein kann, wer sich gehalten weiß. Wer nicht ständig die Angst hat, zu kurz zu kommen. Und ein letztes, Gnade bedeutet etwas, in dem wir wachsen. Wer von euch liebt Spinnen? Also ich nicht. Also, ne? Im Moment ganz viele bei uns. Schwarze Dinger, so eine Dinger, haarige Beine und blitzschnell die Viecher. Und dann sah ich jetzt eine und die kroch auf dem Boden langsam immer weiter auf unsere Schlafzimmertüre zu. Und ich dachte, Mist, was jetzt? Und dann bin ich losgegangen und habe eine Tasse geholt, habe die Tasse über die Spinne gestellt und einen Zettel geschrieben. Meine Martina, meine Frau, schlief schon. Ich habe einen Zettel geschrieben, da habe ich drauf geschrieben: Achtung, Riesenspinne unter Tasse, bitte entsorgen. Denn Martina hat keine Angst vor Spinnen. Die steht den nächsten Morgen auf, frisch wie immer, sieht, ach, ein neues Haustier, das ist ja nett. Was ich damit beschreiben will, ist, die Art, wie wir auf Dinge schauen, hat eine Auswirkung auf uns. So wie wir die Dinge ansehen, so verhalten wir uns ihnen gegenüber. Und so ist es mit der Gnade Gottes auch. So wie du das anschaust, so wie du Jesus anschaust, so erlebst du es in deiner Wirklichkeit. Sich auf Gott einlassen, schafft eine große Freiheit und Gelassenheit im Leben. Und sie zu erfahren, das ist das, was die Bibel als Gnade bezeichnet. Ich persönlich wäre kein Christ, wüsste ich nichts von dieser Gnade Gottes. Oder positiv formuliert, ich bin deshalb Christ, weil Gott mir gnädig ist. Und dir ist es auch. Amen. Wir werden jetzt ein Musikstück hören und dazu sage ich euch eine kleine Übung, die ich gleich mit euch machen will. Und das ist eine Übung, die habe ich mir so überlegt, die heißt die 5 Sekunden Ich stehe zu mir Übung. Ich habe mich festgestellt, dass es total wichtig ist, zu Überzeugungen, die man gewonnen hat, sich hinzustellen und zu sagen, dazu stehe ich. Ich stehe zu mir und ich stehe zu dieser Überzeugung, zu diesem Glauben, den ich gewonnen habe. Ich werde jetzt gleich ein Gebet mit euch sprechen. Dazu bitte ich euch alle aufzustehen. Und wenn dann ich Amen sage, dann können sich wer will hinsetzen. Aber ihr könnt auch stehen bleiben und sagen, das ist jetzt meine 5 Sekunden Stehübung. Damit bezeuge ich, ich habe hier was gehört, was für mich wichtig ist und dazu stehe ich. Diese Gnade Gottes habe ich erkannt und mit der will ich weitergehen. Wir hören ein bisschen Musik und gleich kommt das Gebet.
Thank you.
Lieber Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, lieber Heiliger Geist, du dreieiner Gott, den wir anbeten, an den wir glauben, wir stehen hier vor dir. Der eine und andere von uns zögert noch, ob du es denn bist, dieser eine wahre Gott, der barmherzig, allmächtig, allgegenwärtig ist, im Großen wie im Kleinen wohlwollend zugewandt, vergebend und voll Erbarmen. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du mit deinem Heiligen Geist in uns einziehst, dass du uns den Mut gibst, unsere Balken loszulassen, an denen wir uns klammern und hoffnungslos durchs Leben treiben. Dass wir loslassen und deine Gnade ergreifen, die grenzenlos ist, überwältigend, glaubhaft, die uns miteinander verbindet als Menschen, die das Ziel einfach verfehlen ohne deine Hilfe und gerettet werden, nur durch deine Gnade, durch dein Sterben, Herr Jesus Christus am Kreuz, durch dein Ja zu uns, dafür danke ich dir. Herr, wir stehen vor dir, wir können uns auch wieder setzen. Wir bitten dich, wir hoffen, wir glauben, wir wollen dir vertrauen. Segne uns darin, bitte. Amen. Wer mag, kann sich jetzt hinsetzen. Die anderen bleiben stehen für ihre 5 Sekunden Ich stehe zu mir Übung. Herr, du stehst zu uns. Gib jedem von uns die Kraft, zu sich zu stehen und zu dir. Darin segne uns und behüte uns. Darin begleite uns in den nächsten Tagen und bis zu dem Tag, da wir in deiner Ewigkeit bei dir sein werden. Amen.
Is deeper than my view of grace, higher than this worldly place, longer than this road I traveled, wider than the gap you filled, deeper than my view of grace, higher than this worldly place, longer than this road I traveled, wider than the gap you filled. Your love is
Vielen Dank, Arne. Ihr seid noch dabei. Ich wünsche euch, dass ihr irgendwann jetzt im Laufe der letzten halben Stunde so einen Punkt hattet, wo ihr dachte, wow, der meint mich, da war was. Ich erlebe oft Gottes Reden, so dass mir sowas einfach nicht aus dem Kopf geht. Und wenn ihr das hattet, dann ist es genial. Und ja, ich mache euch Mut, dran zu bleiben. Ihr könnt Arne noch ansprechen. Ihr seht hier viele Leute. Sprecht mit uns. Vielleicht wollt ihr noch mal beten oder wollt es einfach festmachen, so wie ihr gestanden habt, nutzt die Zeit. Oder ihr habt gemerkt in der Zeit, boah, da war so viel, das habe ich nicht kapiert, obwohl ich hier schon 2 Jahre hingehe. Oder zum ersten Mal, nochmal die Erinnerung, Elementarkurs, es könnte dein Leben verändern, wäre spannend. Oder du sagst, die Leute hier sind cool, die möchte ich wiedersehen, zum Beispiel zum Beachvolleyball. Ihr habt so Kärtchen auf den Tischen, die könnt ihr euch mitnehmen. Es wird stattfinden am 10.09., das ist ein Samstag um 15 Uhr, das ist dieses Blue Beach, diese Volleyballhalle. Draußen vorm Ausgang hängt ein Zettel, bitte tragt euch ein. Wir freuen uns über jeden, der mitkommt, das ist kostenlos, tragt euch ein, lernt ihr den Haufen hier kennen und könnt auch noch Fragen stellen, wenn ihr Lust habt. Du bist ein Mann und sagst, ich möchte das gerne mal mit Männern besprechen, weil sonst wird mir zu viel gequatscht. Die Möglichkeit gibt es auch, da steht der Dirk Hahn, der bietet ein Männertreff an. Eine gute Zeit, ich weiß nicht, was ihr da so genau macht, ich bin kein Mann. Aber ihr könnt euch da, melde dich mal einmal beim Dirk Hahn, melden. Ich glaube, Alter ist egal, Hauptsache Mann. Donnerstag geht's weiter, das sind so Treffen. Schau es dir mal an, vielleicht ist das was für dich. Gucke ich hier gerade nochmal. Genau, gleich geht's weiter. Alle sind eingeladen und wirklich eingeladen. Draußen im Garten, da ist es jetzt bestimmt ganz angenehm, wird gegrillt. Der Crossover macht das für uns und danke. Ganz, ganz herzlich, das ist eine persönliche Einladung an dich. Wir freuen uns riesig, wenn du nochmal in den Garten reinguckst, ob du was isst oder nicht, sei dabei und komm mit uns ins Gespräch. Genau, und zu guter Letzt die Karte fürs nächste Mal. Bitte reichlich mitnehmen, ladet ein. Ich verspreche euch, es wird nicht so heiß. Ja, seid gesegnet. Genau, und jetzt noch einmal schwitzen, den Sommer ausnutzen. I am free, das ist das, was Gott mit uns macht. Wir sind frei, ihr dürft aufstehen und mitmachen.
The blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you the darkness flees, through you the darkness flees, because of you my heart sings, I am free, yes I am free, I am free. I am free to dance.
I am free to dance.
I am free to live for you.
I am free to live for you.
Oh, I am free.
I am free.
Yes,
Einen gesegneten Abend und eine tolle neue Woche mit Gott. Ich hoffe, dass ihr alle jetzt noch dabei seid. Auf den Tischen gibt es so Herzen, da steht Gnade drauf. Vielleicht braucht ihr so ein Erinner mich. Das dürft ihr mitnehmen, das dürft ihr auch euch gegenseitig schenken oder andere kreative Sachen damit machen. Alles Gute euch.